Ja, liebe Gemeinde, ich habe euch ein paar Dinge mitgebracht, wie ihr eben so gesehen habt. Ein bisschen eine kleine Umbaupause. Ich habe euch ein Messball mitgebracht. Ich habe euch auch einen Messbecher mitgebracht. Und eine Waage, wo ich jetzt auch einfach mal gucken kann, wie schwer ich bin. Sage ich euch jetzt nicht. Wahrscheinlich. Was kann man mit all diesen Dingen machen? Mit diesem Messbecher, mit dem Maßband, mit der Waage. Mit dem Messband kann man Längen messen. Also ich könnte jetzt theoretisch messen, wie groß ich bin. Müsste jetzt so ungefähr 1,75 draus kommen. Wow. Irgendwie so. Ich könnte natürlich auch Entfernung messen. So. Mit der Waage kann ich mein Körpergewicht messen, wie wir es eben gesehen haben. Gibt dann auch kleinere Waagen, wo man Lebensmittel messen kann. Es gibt Goldwaagen, die noch kleiner sind. Es gibt größere Waagen, womit man auch Fahrzeuge, ihr Gewicht messen kann. Dann haben wir unser Messbecher hier. Da kann man auch Flüssigkeiten oder andere Dinge mit messen, wie schwer oder wie viel ist das eigentlich. Und es gibt noch viel mehr Geräte, Gegenstände, mit denen man Dinge messen kann. Man kann Stundenkilometer ausrechnen, zum Beispiel mit so einem Laserstrahl, oder auch ganz praktisch kann man es auch errechnen, indem man Zeit und Abstand miteinander vergleicht. Mit einem Thermometer kann man Temperaturen messen. Temperaturen hier in diesem Raum, Körpertemperaturen oder ja, auch von Gebäuden, die Wandtemperatur kann man auch messen, also nicht nur die Raumtemperatur, sondern auch Wandtemperaturen. Und man kann auch mit mathematischen Berechnungen kann man Volumen ausrechnen. Man kann Zeit einteilen, messen in Sekunden, in Minuten, in Stunden, Tage, Monate, Jahre und so weiter, bis man irgendwie bei einem Jahrtausend ist. Ich kann auch Intelligenz messen. So ein bisschen, so einem Intelligenzquotienten. Ich kann Größen messen, Flächen messen oder ausrechnen. Und all diese Dinge haben wir, damit wir kategorisieren können. Damit wir eine Orientierung haben, damit wir zuordnen können, damit wir eine Vorstellung von irgendwas haben. Zum Beispiel einer Fläche, wie groß ist die eigentlich? Und das brauchen wir auch, weil wir in dieser komplexen Welt einfach auch diese Orientierung brauchen. Und in unserem heutigen Bibelvers geht es darum, wie wir als Glaubende Orientierung finden und woran wir sie haben. Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Römerbrief 12, 1 bis 8. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich, also Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab Für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jeden in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unser Verbinden mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe der prophetischen Rede hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer anderen materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Das ist der Anfang vom Römer Kapitel 12. In diesem Abschnitt beschreibt Paulus, wie der angemessene bzw. der wahre Gottesdienst auszusehen hat. Paulus beginnt mit der Aussage, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Oder anders ausgedrückt, ich habe euch von Gottes Barmherzigkeit geschrieben. Paulus beschreibt nämlich im Römerbrief, wie Gottes Barmherzigkeit aussieht, im Kapitel 6 bis 8 zum Beispiel. Was hat Jesus getan? Er beschreibt das neue Leben, was wir durch Jesus empfangen. Das neue Leben, welches durch die Taufe auch symbolisiert wird. Er schreibt, dass wir nun der Sünde tot sind und wir ein neues Leben haben. Und dieses neue Leben wird bestimmt durch den Geist Gottes, also den Heiligen Geist, der uns dann auch weiterleiten wird. Und dieser Geist bestimmt unser neues Leben, welches wir halt durch Jesus empfangen haben. Paulus beschreibt also im Römerbrief in den vorherigen Kapiteln die Grundlegung und die Möglichkeiten des neuen Lebens im Geist. Und es geht nun im Kapitel 12, wo wir uns jetzt befinden, um die Konkretisierung, wie sieht das ganz praktisch aus in der römischen Gemeinde, in diesem Kontext. Und diese Konkretisierung ist auch gleichzeitig die Antwort. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und nun schreibt er weiter, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Denn das ist das Angemessene, beziehungsweise das ist der wahre Gottesdienst. Wir sollen ein Opfer sein. Wir sollen uns opfern. Na, dieses Wort Opfer stößt vielleicht bei vielen Menschen auf, weil es sie an etwas erinnert. Es erinnert sie vielleicht an alte Zeiten, alte Kulturen, an Tempelkult, wo Tiere auf dem Altar getötet worden sind. Es erinnert sie vielleicht aber auch an Schwäche, weil heutzutage werden auch Jugendliche einfach als Opfer beschimpft, wenn sie einfach schwach sind und man hänselt sie, man schlägt sie. Das sind Opfer. Oder halt auch vor dem Gesetz gibt es Opfer. Sie sind erstmal vor dem Gesetz schwach und bedürfen Schutz. Dieses Wort ist zunächst also nicht positiv assoziiert. Und es hat auch irgendwie mit dem Tod zu tun. Man hat immer Tod und Leid vor Augen. Weil Tiere früher getötet worden ist, weil man irgendwie geschlagen wird, weil man irgendwie schutzbedürftig ist. Aber Paulus schreibt, wir sollen keine toten Opfer sein. Wir sollen lebendige Opfer sein. Was meint er also, wenn er von Opfer spricht? Also zum Beispiel jetzt nicht, dass wir uns einfach hingeben sollen und da liegen sollen und sterben. Das meint er nicht. Dann steht dieses Wort auch irgendwie im Kontrast zu diesem Stichwort Gnade. Wer sich opfert, gibt sich ja eigentlich weg. Und Gott ist doch eigentlich gnädig. Gehen wir mal in unseren Alltag. Gibt es da eigentlich, wenn man das mal ein bisschen positiver ausdrücken möchte, Dinge, wo wir uns eigentlich opfern? Wo wir uns hingeben, wo wir uns wirklich ausliefern? Mit Leib und Seele. Und das tun Menschen. Sie sind oft schonungslos gegen sich selbst in einem ganz anderen Sinne. Im Sport opfern Menschen ihre Zeit, manchmal sogar auch ihre Gesundheit im negativen Sinne. Viele Profisportler haben Verletzungen. Also Fußballer haben oft mit Kreuzbandrissen zu tun. Und dann habe ich auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt, vor einer Woche, zwei Wochen war ja Skispringen und da ist, glaube ich, einer so doll gestürzt, dass er jetzt querschnittsgelähmt ist. Dann gibt es Menschen, die opfern einfach ihre Zeit, ihre kostbaren Stunden für ihre Freizeit, um einfach etwas zu unternehmen. Und auch nehmen wir für lange Urlaubsreisen Dinge in Kauf. Wir opfern unsere Geduld und auch Zeit, um an einen schönen Ort zu gelangen. Und das hat manchmal vielleicht auch einfach damit dann zu tun, dass wir stundenlang auf der Autobahn im Stau stehen. Wir opfern da unsere Geduld und unsere Zeit. Wir nehmen das in Kauf. Und es gibt auch noch viele, die bereit sind, der Schönheit durch Operationen oder durch viele Diäten ihren Körper hinzugeben. Selten wird da natürlich gefragt, ob das sinnvoll ist und ob das vernünftig ist. Was sollen wir machen? Soll ich mehr nun in der Gemeinde machen? Muss ich mehr beten? Muss ich mehr Veranstaltungen besuchen? Muss ich aufmerksamer sein? Als Christ? Also mich opfern? Und wichtig dabei ist eigentlich, dass Paulus gar nicht diesen sonntäglichen Gottesdienst, also heute, gar nicht so wirklich meint. Es geht ihm gar nicht um korrekt durchgeführte Gebetszeiten, dass wir jeden Morgen irgendwie stille Zeit haben. Darum geht es ihm gar nicht. Es geht hier um einen Gottesdienst, der im Leben sichtbar wird. Das Leben selbst, das Leben des Einzelnen, also von mir und von dir, soll ein Gottesdienst sein. Und ich habe jetzt viele Beispiele genannt, wo wir uns opfern, wo wir auch, das kann man positiv und negativ sehen, mit Zeitopfern im Hobby und so. Aber ich möchte noch mal ein positives Beispiel, was für mich ganz positiv assoziiert ist. Wenn man eine Ehe eingeht, dann gibt man sich auch hin. Man geht Kompromisse ein und man arrangiert sich mit dem anderen. Man redet mit dem anderen und versucht, seinen Alltag mit ihm zu gestalten. Und warum? Weil wir zusammenleben wollen. Nicht, weil ich es muss, weil ich es will. Wenn meine Frau nun sagt, ich soll nicht mehr im Stehen pinkeln auf Toilette, dann setze ich mich hin, weil ich sie mag. Und weil ich nicht will, dass sie die Toilette so häufig putzen muss. Das entspannt sie, das erleichtert sie, das macht mir dann auch Freude, wenn sie erleichtert ist. So, ganz einfach. Wenn der Mann sagt, dreh doch nicht immer so stark die Heizung hoch, zieh doch lieber mal einen Pulli an, wir müssen auch aufs Geld achten, dann sagt die Frau, ja gut, du hast ja vielleicht recht, dann ziehe ich doch nochmal einen Pulli über, anstatt die Heizung auf 5 zu drehen. Das sind so kleine, banale Dinge vielleicht, aber die verdeutlichen, dass man auf einen Ehepartner oder vielleicht auch, wenn man noch nicht verheiratet ist, auf einen guten Freund, besten Freund oder auch auf die Familie, dass man da irgendwie agiert und miteinander redet und in Liebe miteinander umgeht und handelt. All mein Machen und Tun ist ein Gottesdienst oder soll ein Gottesdienst sein. Das heißt, wenn ich auf der Arbeit bin, wenn ich mich mit Freunden treffe, wenn ich meinem Hobby nachgehe, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe. Und es gibt noch viel mehr Situationen in meinem und auch in deinem Leben, in die wir hineingestellt sind. Und in all diesen Lebensbereichen sollen wir Gottesdienst feiern. Es gibt für Paulus keinen Bereich, der vom Gottesdienst ausgeschlossen ist. In jeder Situation ist der Christ gefordert, Gottes Willen zu vernehmen und ihm zu folgen. Paulus will also sagen, nehmt euer Leben, nehmt alles, was ihr täglich zu tun habt und gebt es Gott in Liebe hin. Jede Handlung kann also zum Gottesdienst werden. Gottesdienst geschieht also nicht hier unbedingt in unseren Räumen. Wer sagt, ich gehe Sonntag in die Kirche, der sollte nämlich auch imstande sein zu sagen, ich gehe ins Geschäft, ich gehe ins Büro, ich gehe in die Schule, ich gehe vielleicht in meinen Verein, ich gehe auch in den Garten, um dort Gott zu dienen und ihn anzubeten und ihn zu loben. Also Gottesdienst feiern. Das erfordert aber, dass wir uns radikal verändern. Wir sollen uns nicht dieser Welt gleichstellen, steht im Bibeltext, sondern uns durch Erneuerung unseres Sinnes bzw. unseres Denkens verändern. Christen fragen nach dem Willen Gottes. Was ist nach dem göttlichen Willen gut? Was macht Gott Freude? Was ist vor Gott auch vollkommen? Was kann nicht besser sein? Und diese Fragen soll sich der Christ stellen. Man könnte auch den Wandel so beschreiben, dass der Mensch nicht mehr ein ich-bezogenes Leben führt, sondern ein Christus-bezogenes Leben, also eine Art Wir-Gefühl hat, beziehungsweise auf den anderen achtet, so wie man auch dann in der Ehe auf jemand anderen achtet, wie man in einer Freundschaft auf den anderen Acht gibt. Und wenn Jesus die Mitte unseres Lebens wird, dann wird jeder Augenblick unseres Lebens und all unser Tun zu einem echten Gottesdienst, zu diesem wahren Gottesdienst. Und vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, dass Gott sich gar nicht so sehr darüber freut, dass wir irgendwelche tollen Rituale machen. Sondern Gott ist es wichtig, dass wir ein ordentliches Leben haben, dass wir ja ethisch richtig leben. Und im Alten Testament übermitteln die Propheten immer wieder die Botschaft, dass Gott es nicht gutheißen kann, dass die Israeliten so lieblos miteinander umgehen. Und auch Jesus stellt die liebevolle Begegnung von Menschen in den Vordergrund. Wir sollen liebevoll miteinander umgehen. Paulus schreibt es ebenso, dass die Gemeinde in Liebe miteinander umgehen soll. Sogar dann am Schluss des Kapitel 12, was ich noch nicht vorgelesen habe. Aber damit wir so handeln können, was auch den wahren Gottesdienst dann auch ausmacht, muss eine Veränderung stattfinden, eine Veränderung in uns drinnen. Erst die Erneuerung unseres Denkens, unseres Sinnes, ist die Voraussetzung dafür, dass auch äußerlich etwas anders wird. Also nicht nur mit einer Operation ganz äußerlich, sondern es muss von innen heraus geschehen. Und durch die Änderung unseres Denkens sind wir nun fähig, unser Leben auch anders zu gestalten. Also angemessen auf Gottes Barmherzigkeit zu antworten. Und das ist dieser ganze theologische Grundtext, dieses Grundgerüst, welches Paulo mit diesen kurzen Sätzen auch vor Augen führen möchte. Aber er bleibt nicht theoretisch, sondern nun in den folgenden Versen, wir haben jetzt erst die Verse 1 bis 2, wird er ganz praktisch. Im Folgenden bietet er exemplarische Anweisungen dafür, wie dieser ganzheitliche Gottesdienst auszusehen hat oder aussehen kann. Wir werden daran zur Selbsterkenntnis aufgefordert. Und eines der entscheidenden Gebote der griechischen Philosophie lautete: Erkenne dich selbst. Warum? Wir kommen im Leben nicht weiter ohne die Erkenntnis, wozu wir imstande sind und wo unsere Grenzen liegen. Ohne ehrliche Selbsteinschätzung unserer Fähigkeiten, frei von Eitelkeit, frei auch von falscher Demut und Bescheidenheit, ist ein sinnvolles Leben nicht möglich. Diese Selbsteinschätzung hat ein Maß. In der Luther-Übersetzung heißt es, dass man maßvoll von sich halten solle, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mit diesem Satz mit mir gerungen. Was ist denn eigentlich das Maß des Glaubens? Heißt das, dass Gott jemanden mehr Glauben austeilt als bei einem anderen? So wie wir zum Beispiel hier einfach Gläser haben und Gott sagt, hier, da ist Christopher, das bin ich, und teilt meinen Glauben aus bis zur Grenze. Dann haben wir irgendjemand anderen, der kriegt auch Glauben bis zu seiner Grenze, bis sein Maß erreicht ist. Und er ist voll. Und dann gibt es da vielleicht noch jemanden und der hat vielleicht 2 oder 3-mal so viel wie die anderen beiden zusammen. Heißt es das? Ich weiß, dass Paulus von einem starken und von einem schwachen Glauben spricht. Ich weiß, dass in der Bibel von einem wachsenden Glauben gesprochen wird. Ich weiß auch, dass in der Bibel beschrieben wird, dass der Glaube sich mit der Liebe verschmelzen kann. Also, dass irgendwas auch mit diesem Glauben passieren kann. Aber sagt Gott bei irgendjemandem, zum Beispiel bei mir, mehr Glauben gebe ich dir nicht? Mehr Wachstum ist nicht möglich bei dir? Dein Glauben kann nicht größer werden. Irgendwann ist Schluss mit 25 Jahren oder so. Das heißt, ich bin die letzten 4 Jahre nicht mehr gewachsen? Geht das? Und genau das soll es nämlich nicht heißen. Die Wendung Maß des Glaubens muss anders verstanden werden. Muss nach der Wendung in Vers 6 verstanden werden, ausüben nach dem Glauben. Da wird von der prophetischen Rede gesprochen und man soll das so ausüben nach dem Glauben. Nur in diesen beiden Stellen wird in diesem Kontext von Glauben gesprochen. Das Maß muss dann statt einer Größenangabe, so wie wir hier irgendwie, wie ich es verdeutlichen wollte, eine absolute Bedeutung haben. Dann ist nämlich das Maß keine Größe, sondern eine Norm, beziehungsweise ein Kriterium. Der Glaube ist also der Maßstab für das ganze Verhalten, welches man an den Tag legt. Der Glaube, den jeder Christ empfangen hat, ist der eine und absolute gleiche Maßstab für alles, worauf er sich als Jünger beziehen soll, wo er sein Denken drauf beziehen soll. Und dieser Maßstab ist kein individueller, so wie vielleicht jeder individuell gerade am Wachsen ist mit seinem glauben, sondern das für alle Glaubenden gleichermaßen geltende Evangelium von Jesus. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, die sagt, dass Gott dich liebt. Gott will, dass du mit ihm eine lebendige Beziehung hast. Und damit das gelingen kann, hat Gott alles dafür getan. Gott ist zu uns gekommen, weil wir es nicht schaffen können, weil wir es auch nicht geschafft haben, zu ihm zu gelangen. Gott als Mensch, Gott in der Person Jesu Christus, hat die Brücke geschlagen, sodass wir nun eine Beziehung mit ihm haben können. Und diese Liebe, die wir empfangen haben, ist auch gleichzeitig, wie ich schon immer eben angedeutet habe, unsere Antwort. So wie es im Vers 1 auch heißt. Weil Gott uns aus Liebe angenommen hat, sollen auch nun wir alles in Liebe annehmen und weitergeben. Also wir werden in diesem Abschnitt aufgefordert, uns selbst und andere anzunehmen. Und in diesem Beispiel, welches Paulus hier exemplarisch voranstellt, bedeutet, die Gaben zu nutzen, die Gott uns gegeben hat. Wir sollen andere nicht um ihre Gaben beneiden und uns nicht darüber beklagen, dass wir bestimmte Gaben nicht empfangen haben. Paulus appelliert, dass wir uns so annehmen sollen, wie Gott uns gemacht hat. Wir sollen uns nicht größer machen, aber auch nicht kleiner. Das will Paulus verdeutlichen, indem er einer seiner Lieblingsbilder auch benutzt. Das Bild, das die Gemeinde als ein Körper beschreibt. Und dieser Körper ist ein großes Ganzes. Und dieses große Ganze besteht aus vielen kleinen Dingen, aus Gliedmaßen. Und so wie der Körper verschiedene Glieder hat, so hat auch die Gemeinde unterschiedliche Glieder, Funktionen innerhalb von sich selbst. Dann zählt Paulus einige Gaben auf. Was dabei auffällt, ist, dass bei den meisten deutschen Übersetzungen nach jeder Gabe und dessen Aufforderung ein Satzende ist. Also ein Punkt. Aber im griechischen Grundtext sind es alles Halbsätze, die mit einem Komma getrennt sind. Und deswegen haben sie immer eine Verbindung mit dem ersten Halbsatz. So übe er die Gabe, den Glauben gemäß. Alle Gaben haben also den Maßstab des Evangeliums. Jede Gabe muss am Evangelium geprüft werden. Sie soll evangeliumsgerecht sein, das heißt, sie soll in Liebe geschehen. Wenn ich prophetisch rede, dann soll ich meine Gabe nicht verbergen und in Liebe diese Gabe auch nutzen. Wenn ich praktisch diene, soll ich das in Liebe tun. Andere lehren, und das sollen sie auch dann liebevoll machen, ohne sich vielleicht auch für was Besseres zu halten, weil sie gerade irgendwie vorne stehen oder oben. Der Geber ist, der soll das auch in Liebe tun. Der andere Menschen leiten kann, der soll seine Macht nicht ausnutzen, sondern er soll alles in Liebe nutzen. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, ja, ich bin jetzt nicht der, der prophetisch reden kann. Ich bin auch nicht seelsorglich begabt, ich bin auch nicht der Leiter. Was sind denn eigentlich Gaben? Das werden wir auch in unserem Seminar machen, was wir anbieten. Aber ich will heute nur eine kleine Spur, ich will nicht alle Gaben aufzählen und alle jetzt irgendwie beschreiben, wie sie ausgeübt werden können. Aber nur so eine kleine Spur, was eigentlich eine Gabe ist. Eine Gabe ist ein Geschenk Gottes. Und in der Bibel werden diese Gaben als Charisma bezeichnet. Sie werden als Charisma beschrieben. Was ist das? Was ist ein Charisma, eine Gabe, die von Gott geschenkt wurde, ohne dass etwas selbst dazu, also ohne dass ich selbst was dazu tun musste? Und das trifft vielleicht auch in der Tat zu. Auch wenn wir noch so fleißig üben, werden wir keine wirklichen Klavierkünstler, wie vielleicht mal Beethoven einer gewesen ist oder andere. Ich bin da jetzt auch nicht so bewandert, welche Neukünstler da so gut sind, aber bei Gitarristen würde ich sagen, ich werde nie so gut sein wie Andy McKee, wie John Petrucci oder Steve Way. Ich werde es nicht packen. Die Gabe ist ein Geschenk Gottes. Und das gilt auch für andere Lebensbereiche. Der eine bleibt trotz aller Bemühungen ungeschickt im Umgang mit Werkzeug. Da denkt man vielleicht so, dieses Werkzeug ist ein Teil seiner selbst. Das verschmilzt mit seinem Arm, wenn er da irgendwie was hantiert. Und andere nehmen das Ding in die Hand und tun sich eher damit weh. Gut, Dinge kann man auch üben, aber bei einigen Sachen bleibt uns das einfach, ist es einfach ein Geheimnis, wie das andere so gut, einfach so, dass sie es aus dem Ärmel schütteln können. Und dann gibt es einfach viele Beispiele. Es gibt einen guten Redner, der Leute in den Bann ziehen kann. Es gibt andere, die ringen um Wörter und kriegen keinen richtigen Satz raus. Das sind Gaben. Gaben, die man auch noch verfeinern kann, aber was einfach ein Geschenk Gottes ist, was in uns hineingelegt worden ist. Und die hat Gott uns einfach so gegeben. Und die gilt es auch zu entdecken und in Liebe ja weiterzugeben. Wir haben hier den Maßstab des Glaubens. Alle unser Tun soll sich daran orientieren, an unseren Glauben, an dem Evangelium, an der Liebe. Und warum? Weil Jesus uns liebt. Und weil wir nun auch darauf antworten können, indem wir liebevoll miteinander umgehen und liebevoll auf seine Barmherzigkeit auch antworten. Und das macht Gott Freude. Das sieht Gott als gut an und das ist nicht zu übertreffen. Es ist vollkommen. Amen.